Hi, I'm Vince, also as Pleasant Kenobi on the internet, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 265. Heute mit den Themen X-Ray Live 2024, das Secret Layer zum guten Zweck, ausnahmsweise mein Secret Layer Thema. Und dann, sind entsparkte Planeswalker eine schlechte Idee, beziehungsweise war das die Idee einfach schlecht? Und wir haben uns gedacht, weil wir es die letzten Wochen immer wieder gesagt haben, wir brauchen mehr Ask Us Anything, machen wir eine XXXXXL-Folge. Ask Us Anything, bis die Zeit uns aufholt. Und wie immer an meiner Seite der gute Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, mir geht's soweit ganz gut. Also zumindest mehr Platz. Also ist jetzt nicht die ganze Folge Ask Us Anything, aber wir haben ein paar Fragen,
die wir beantworten wollen. Bis wir keinen Platz mehr haben.
Genau, bis die Folge voll ist sozusagen. Und dementsprechend, ja, ich freue mich. Es wird wieder eine entspannte Folge. Wir sind immer noch in den Nach-Duskmorn-Release-Zeiten, wo es noch nicht so viel, sag ich mal, newsmäßig passiert. Das gibt uns immer ein bisschen Zeit zu variieren. Und dementsprechend freue ich mich schon sehr auf diese Folge mit sehr spannenden Themen. Aber bevor wir einsteigen, haben wir einen kurzen Hinweis. Und zwar, dass wir gesponsert sind von Holy, dem Energy-Drink bzw. Eistee bzw. Hydration-Drink. Ohne Bullshit, ohne Zucker, ohne all diesen schlechten Zeug. Schmeckt super, können wir beide empfehlen, trinken wir nahezu jede Woche. Und ihr könnt das Ganze mal ausprobieren. Eigentlich täglich, ja. Könnt ihr ausprobieren bei weareholy.com/radioravnica und ihr könnt Geld sparen mit den Codes Ravnica10. Könnt ihr 10% sparen und Ravnica5 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und das Beste
wenn
ist,
wenn ihr noch einen Adventskalender braucht, gibt auch Adventskalender.
Die haben auch Adventskalender mit sehr tollen verschiedenen Überraschungen in jeder Türchen. Und vor allen Dingen könnt ihr uns dabei unterstützen, wenn ihr diese Codes angibt. Da kriegen wir einen kleinen Teil von zugespendet und damit können wir uns finanzieren. Aber das ist tatsächlich heute nicht die einzige Ankündigung, denn wir haben noch eine andere schöne Geschichte. Und zwar im Dezember vom 6.12. bis 8.12. findet die Gamevasion statt. Gamevasion kennt man vielleicht schon als ein größeres Festival / LAN-Party. Und die haben uns dieses Jahr gefragt, ob wir nicht mit ihnen da ein bisschen diese CCG-Bereich erweitern wollen. Und dementsprechend sind wir dieses Jahr auf der DreamHack, beziehungsweise die Gamevasion von DreamHack. Wir werden dabei sein und es wird eine riesengroße Commander-Play-Area geben, richtig?
Yes, Commander Play Area. Ihr könnt auch mal nachschauen. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Two-Headed Giant wird gespielt werden. Draft, Sealed, alles, was ihr kennt. All Play Area. Das heißt, man kann auch alles spielen, was man da möchte. Und das ist jetzt auch nur der Magic the Gathering-Bereich. Es steht ja der TCG-Bereich. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Das wird richtig, richtig cool. Letztes Jahr waren auch noch ganz, ganz viele andere TCGs da, die ich auch alle noch spielen und testen möchte und mit euch auch spielen würde. Und das wird, glaube ich, ganz cool, wo wir so vor Ort sind, können coole Dinge tun. Und bevor die Frage 30.000 Mal in den Kommentaren auftaucht, nein, ich bin nicht am Eternal Weekend. Ja, ich bin auf der Gamevasion.
Ja, das beißt sich ein bisschen. Aber das gibt uns auch noch die Möglichkeit, zusammen irgendwo auf so einem Event zu sein.
Oh ja,
das
ist ja schon, mega. Wenn ihr beide mal treffen wollt.
Seit MagicCon nicht mehr so weit passiert. Ne? Also dementsprechend, wenn ihr
so weit auseinander wohnt.
Genau. Also wenn ihr mal Bock habt, uns beide live zu sehen, wir werden da auch in so einer Content-Creator-Area chillen, natürlich auch gerne mit euch spielen, natürlich mit euch gerne interagieren. Yes. Dann kommt doch vorbei bei der Gamevasion und wir können schon mal verraten.
In Hannover,
bei dir. In Hannover. Nächste Woche haben wir noch eine weitere Ankündigung zu diesem Thema zu machen, aber dementsprechend schaltet nächste Woche nochmal ein. Tschüss. Aber ja, wir freuen uns sehr, sehr bei der Gamevasion dabei zu sein und hoffe, dass sich das so als Instanz etabliert für ein bisschen cool. Nordische Commander-Spielerfahrung. Wobei Hannover ist gar nicht so nördlich, ne?
Ja, kommt drauf an, aus welchem Bereich Deutschland du kommst. Für die Bayern und für die Leute aus Baden-Württemberg ist das auf jeden Fall nördlich. Aber es ist sehr zentral tatsächlich. Es ist nicht ganz Kassel, aber es ist schon sehr zentral in Deutschland. Und dabei muss man auch sagen, wir haben nicht die vielen großen Events in Deutschland. Wir haben hin und wieder mal das Command Fest und dann hört's normalerweise auf. Wir haben dann die MagicCon so drumherum. Und wenn ihr mal irgendwie ein bisschen was nachschaut nach der Gamevasion letztes Jahr, die Halle war riesig und auch die Bereiche waren riesig und machen so viel Lust, da einfach zu zocken und einfach hinzugehen, einfach random seine coole Zeit zu genießen. Und ich glaube, und da bin ich ganz, ganz ehrlich, dass wir hier eine Instanz schaffen können und auch wahrscheinlich schon geschaffen haben, wenn wir ehrlich sind, die einfach sehr viel mehr als nur Magic beinhaltet, die gekommen ist, um zu bleiben und Sachen, die von sagen wir, großer Bedeutung sind, wie das Command Fest, auf jeden Fall eine Zeit in der Downtime, wo es mal gerade kein Command Fest gibt, auf jeden Fall auffangen kann.
Ja, definitiv. Und dementsprechend, wir haben euch einen Link in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr eure Tickets sichern könnt. Es gibt einzelne Tickets für die einzelnen Tage, falls ihr nur einen Tag vorbeikommen, vorbeischauen wollt. Es gibt normale Wochenendtickets, es gibt aber auch Premium-Tickets, wo ihr dann auch Zugriff zur LAN-Party bekommt. Also schaut euch da gerne mal um. Und ja, wir freuen uns dann auf euch, da euch da zu treffen und ein paar Runden Commander mit euch zu zocken oder was auch immer da so angeboten wird. Dann starten wir doch mal ins erste Thema, und zwar Magic the Gathering und Extra Life 2024. Extra Life ist so eine mittlerweile so eine Instanz auch geworden in Magic the Gathering, wo es jedes Jahr Geld gesammelt wird für einen guten Zweck und das meistens gekoppelt mit ein paar sehr coole Produkte. Was haben wir denn dieses Jahr so zur Auswahl?
Boah, ne, meiner Meinung nach wieder riesige Menge. Wenn wir jetzt mal das Offensichtlichste nach hinten stellen. wir haben Arena Cosmetics, wir haben einen kompletten Tagesstream, der, wo man auch noch spenden kann, der dann abgehalten wird. Da bin ich echt mal drauf gespannt, was sie da noch so machen, so ein Stream Day sozusagen. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, live vor Ort auf der MagicCon Las Vegas zu spenden und bekommt dafür Collector Booster oder einen Pin, den es nur da gibt. Mhm. Und natürlich haben wir wieder Material wie T-Shirts, eine Playmat, wenn ich es richtig gesehen habe, Pins und Sticker und so weiter. Also ähnlich, wie es die letzten Jahre auch war. Das muss man jetzt auch dabei sagen. Aber sehr, sehr cool, dass diese Aktion weitergeführt wird.
Ja, genau. Und es gibt halt auch so Arena Cosmetics, also diese Sachen, die man da auch von den letzten Jahren noch findet. Aber du hast es schon eben gesehen, und ich meine, man kann es auch so ein bisschen an dem Merch, den wir jetzt so gezeigt oder besprochen haben, schon ein bisschen sehen. Das Motto ist ein bisschen Pixel-Art. Also es ist so ein bisschen Retro-Gaming. Und dementsprechend ist auch die Pixel Perfect Secret Lair Drop, die, glaube ich, einiges an Aufsehen errät, erzeugt hat, als es revealed worden ist. Welche vier Karten sind denn da drin?
Ist gar nichts Relevantes eigentlich. wir haben in dem Secret Lair einen Lightning Bolt. Das ist die wichtigste Karte meiner Meinung nach als Nicht-Commander, also schon Commander-Spieler, als wenig Commander-Spieler. Wir haben einen Mana-Geysir da drin. Mhm. Delayed Blast Fireball, den kennt man auch noch. Der ist auch gar nicht so günstig, habe ich festgestellt. Und Fierce Guardianship, der Instant Guardianship-Zauber, der einfach für Commander einfach
der Commander-Free-Counter-Spell quasi, ne?
Ja, richtig, richtig crazy. Und das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man das sich richtig überlegt.
Nee, also für was geht mittlerweile Fierce Guardianship? Ist das eine 40, 50-Euro-Karte?
Ich kann jetzt gerade so ganz langsam sprechen, um in der Zeit zu hoffen, dass ich schnell genug machen kann. 35 Euro im Commander Masters. Non-Foil, non-irgendwas. Wenn wir jetzt wirklich mal hingehen, das ist ja eine Full-Art-Karte, dann sind wir bei 45. Wenn wir sie in Foil hätten haben wollen, sind wir so bei 59. Geldzeiten 14.10.17.28 für unsere Mods, damit ich keinen drüber kriege. Ja.
Ja. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Karte, die sehr für Aufsehen erregt hat. Einfach nur, weil so eine Karte kriegen wir normalerweise nicht in Secret Lair Drops. Also ich glaube, das Letzte, was so in diese Richtung war, glaube ich, Teferi's Protection in der Sheldon Mannery Secret Lair Drop. Auch da war es
in der Extra Life tatsächlich. Es gab also in Extra Life ist meistens so eine Karte, die halt wirklich, wirklich gut ist, außer jetzt im letzten, da waren es diese komischen Pony the Galloping 2. da reden wir nicht von, aber ich glaube, in jedem Secret Lair von Extra Life gab es irgendwie so eine Ding, weil im ersten war auch ein Teferi's Protection drin, im zweiten, ich weiß es gar nicht, muss mal nachgucken.
Ja, auf jeden Fall sind das halt sehr, man merkt auf jeden Fall, dass Wizards of the Coast hier natürlich, dass das Gute mit dem Nützlichen verbindet und sinnvolle Reprints in der Secret Lair packt, die eben auch sich stark verkaufen soll. Wobei wir beim Verkaufsthema wären, das Ganze ist gute 10 Euro teurer als das, was wir normalerweise gewohnt sind, für eine Secret Lair Drop zu zahlen. Es wird natürlich so ein bisschen argumentiert von wegen, ne, man hat 50% des Produktpreises wird direkt zu Extra Life gegangen. Das hat immer dieses kritische Thema von wegen, warum nicht 100%, warum nicht 80%, warum nicht Kostendeckung und der Rest geht dahin.
Ja.
Aber man muss auch sagen, hey, das ist immer noch besser, als gar nichts zu machen. Und halt eben gerade, wenn man hier den Spielern so ein Fierce Guardianship quasi auf dem Servierteller präsentiert, bin ich auf jeden Fall soweit zu sagen, das ist schon schwer in Ordnung. Also ja. Das ist eine sehr, sehr spielbare Karte, ein sehr nötiges Reprint. Mana Gazer habe ich auch eben gesehen, ist auch so bei 4-5 Euro. Lightning Bolt ist ein Instant Classic, also seit der frühesten Zeit von Magic gespielt. Ja. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, ist dieser Delayed Fire Blast. Ob der irgendwas wert
ist? Ja, der ist tatsächlich vom Geld her mittlerweile recht teuer geworden, weil der nur in dem Commander-Deck in Schlacht von Baldur's Gate drin war.
Ah, ja.
Und dementsprechend in Non-Foil mittlerweile so 14, 15 Euro kostet.
Oh, wow.
Und das ist schon, also das ist crazy tatsächlich, was da drin ist, muss man einfach sagen.
Eine Fortell-Karte, ne? Das ist schon witzig. Auf jeden Fall, man kriegt hier, würde ich sagen, sein Geld auf jeden Fall wieder. Also wenn das Ganze 50 Euro kosten soll, allein fürs Guardianship sind wir bei 30 Euro, Mana Geyser 4-5 Euro, Delayed Fire Blast 10 bis 15 Euro, Lightning Bolt ist nicht mehr so teuer, aber in so einem Artwork gibt es auch noch mal seine 2, 3, 4 Euro wert.
Ja, also natürlich vor dem Ganzen. Aber dabei muss man jetzt auch sagen, also jetzt wir reden selten über Finanzen und was es so kostet und so weiter und so fort. Allerdings muss man jetzt sagen, dass die ganzen Secret Layers Drops, die sich eben aus dem Extra Life herausgepackt haben, egal ob es selbst das Galoppings oder das 2022, was nicht so die krassesten Sachen drin hat, Sliver Legion, ja, okay, oder davor 2021 mit 2 Kraterhoofs und so weiter und so fort, selbst die sind im Durchschnitt mindestens um 5 Euro gestiegen, wenn nicht sogar noch mehr. In die Foils gehen meistens sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen, also die sind schon alle sehr, sehr gute Sachen und Karten da drin. Natürlich im speziellen Artwork, das muss man mögen. Das letzten zwei Jahre, vorletzten und vorvorletztes Jahr hatten wir halt selbstgemalte Karten teilweise mit drin. Das muss man mögen. Aber man tut damit was sehr, sehr Gutes tatsächlich. Also das Extra Life ist eine sehr, sehr wichtige Instanz. Und naja, am Ende des Tages muss ich sagen, finde ich es gut, dass sie so teure Karten reintun und dass man hier auch sowas für sein Geld bekommt.
Ja.
Dass man halt spendet. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Und ich kann das nicht weit genug stressen, wie wichtig das einfach ist. Weil Extra Life selber ist halt eine Company, die sehr viel Gutes macht. Gerade was Kinder angeht und so weiter. Das ist so wichtig. Und
absolut. Also es ist, glaube ich, einer der wenigen Sachen von Wizards of the Coast, die sie regelmäßig machen, die uneingeschränkt positiv sind.
Ja.
Zumindest, wenn man es nicht zynisch bewerten möchte.
Ja.
Aber auch, was man dazu sagen muss, wenn man sich jetzt vielleicht denkt, so, okay, alles klar, so eine krasse Secret Lair Drop, die wird doch sicherlich in 0,4 Sekunden ausverkauft sein. Diese Drop nicht. Diese wird mal wieder Print to Demand, also nach dem alten Prinzip gewesen sein, was wieder dafür spricht, hier will man tatsächlich so viel verkaufen, wie es halt eben geht. Eben ähnlich wie bei Sheldon Mannery, hier geht's mehr um die Sache darüber hinaus. Und hier nutzt man das quasi, um halt diese notwendigen Reprints wieder unter die Spieler zu kriegen. Das heißt, wenn ihr das hier hört, das Ganze fängt an am Montag dieser Woche, wenn ihr es am Freitag hier hört, besteht die Chance noch, dass ihr das euch noch sichern könnt.
Also sie haben halt gesagt, das muss man dabei sagen, im Twitch-Stream haben sie halt gesagt, dass es sowohl jetzt schon eine gewisse Anzahl an Stock gibt, damit man die immediately rausschicken kann, aber es auch noch Print-to-Demand ist, wenn man zum Beispiel, wenn sie jetzt, keine Ahnung, 40.000 gestockt haben und es werden 80.000 verkauft, würden sie nochmal 40.000 nachprinten. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Genau. Nicht, dass die Leute jetzt sagen, sie haben gesagt, da ist ein Stock, ein Limited-Stock. Nein, der Stock ist nur der damit es möglichst schnell rausgeht. Weil aktuell ist es so, die sind heute am 14.10. ab heute sind sie da.
Mhm.
Und sie werden auch noch ein bisschen bleiben. Und das Shipping beginnt schon am 25. November, was sehr, sehr, sehr nah ist. Und
gerade dafür, dass man das bis zum 16. November bestellen kann tatsächlich. Also das Ganze wird eine ganze Weile gehen. Deswegen
cool.
Überlegt euch, ob ihr euch das holen möchtet. Pro Punkte, sehr krasse Reprints für eine gute Sache. Pixelart ist ganz süß. Wir sehen quasi die Abenteuer von Fibblefib, wie er sich durch den Dungeon von Bolas kämpft und dann den Lightning Bolt Fierce Guardian shippt und dann mit einem Delayed Fire Blast Bolas besiegt. Also ist zumindest meine Interpretation der Story.
Ja, und dann halt bei meiner Gelsie halt drüber springt und gewinnt.
Genau, genau. Aber ja, das würde ich soweit sagen zur Extra-Life-Geschichte. Natürlich die Frage dann auch zu euch. Wie findet ihr die ganzen Geschichten? Findet ihr das Pixel-Art? Passt das in diese Drop rein? Oder sagt ihr, hey, das ist vielleicht dann doch wieder zu weit weg von Magic the Gathering? Ist mir ein bisschen zu mimig? Oder ja, wie findet ihr diese ganzen verschiedenen Produkte von Extra-Life? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren bei YouTube oder auch gerne im Discord. Und dann als nächstes haben wir eine Frage, die gestellt worden ist bei Mark Rosewaters Blocketalk, dem Tumblr-Blog von Mark Rosewater, der so ein bisschen anfühlt, als ob Mark Rosewater einfach nicht mitbekommen hat, dass alle anderen Social-Media-Plattformen bisher rausgekommen sind. Ich habe das Gefühl, das ist der, womit er am aktivsten tatsächlich ist.
Ja, also weit am aktivsten, was aber auch daran einfach liegt, dass es halt Mark Rosewater halt auch Dinge mag, die oldschool sind. Ja. Und ja, Bloggen ist oldschool. Sorry to bring it to you. Auf der anderen Seite muss man sagen, irgendwann wird es bestimmt auch wieder modern. Man hat auch manchmal gesagt, Podcasten ist wie Radio, ja, ist auch oldschool. Und jetzt sitzen wir hier und machen Podcasts und das ist aber mal voll der Hype und alle wollen Podcasts machen. Ja. Und ja, vielleicht wollen wir in ein paar Jahren alle wieder bloggen.
Ey, ich würde es auf jeden Fall feiern. Also ich wusste auf jeden Fall nicht, dass Tumblr überhaupt noch eine Sache ist. Aber trotzdem, die Frage, beziehungsweise den Kommentar, den wir haben, der ist von John Paul Cardernas. Und ich werde den Kommentar jetzt nicht komplett vorlesen.
Sehr lang.
Long story short ist, er bemängelt das so ein bisschen, dass jetzt gerade mit dem Wandering Rescuer und Duskmourne die Stories von den Planeswalkern ein bisschen beliebig wirken und sie jetzt einfach quasi die nächsten Legendary Creatures sind. Also die Superhelden, die ein eigenes Frame, eine eigene Mechanik bekommen haben, sind jetzt so ein bisschen einfach nur für Commander umgewandelt worden, hatten aber quasi storymäßig keine weitere Relevanz. Und die sparked Planeswalker, wir erinnern uns, March of the Machines, die große Sache, die danach passiert ist. Ich glaube, es hat mit dem Aftermath tatsächlich angefangen, wo wir dann die Nissa bekommen haben. Ich glaube, wir haben noch ein paar andere Planeswalker. Khan, genau.
Khan, die Dino-Reiterin.
Huatli.
Ja. Und noch ein paar andere. Es gab einige tatsächlich.
Genau. Und das hat dann eben dazu Gnasset, ja. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wir nach und nach weniger Planeswalker-Karten bekommen haben. Das war so ein bisschen ein Schritt von Magic Game Design, die gesagt haben, hey, wir wollen Planeswalker ein bisschen rausziehen. Man munkelt, dass der Hintergrund natürlich auch Commander ist und Planeswalker eben keine Kommandeure sein können, außer es steht drauf. Und dass man dementsprechend gesagt hat, lass uns unsere Main Characters doch irgendwie Commander-playable machen. Genau, dementsprechend so ein bisschen die Story, die hier John Paul Cardenas, Mark Rosewater schreibt, wird ganz kurz nur beantwortet. How do others feel about us depairing the majority of the Planeswalkers? Wie fühlen wir uns damit, dass die viele Planeswalker, die sparked worden sind, andere sind's ja auch geblieben. Wir haben ja immer noch quasi Planeswalker-Karten wie Kaito zum Beispiel, der es da bleibt, aber trotzdem Wandering Rescuer und Kaito sind beide geplaneswalked auf Duskmourne. Also es hat eine Beliebigkeit genommen, die natürlich storymäßig erklärt sind.
Heißt es nicht geoffwalked jetzt?
Bitte?
Heißt es nicht geoffwalked oder wie heißen diese Dinger?
Omen Path meinst du,
oder?
Ja. Omen Walked. Okay. Ja, aber deine Gedanken. Wie findest du Desparked Planeswalker und findest du, es hat jetzt schon wieder Überhand in die andere Richtung genommen?
Ja. Die kurze Antwort ist ja. Ich wage zu bezweifeln, dass das, wie es hier drin steht, dass Planeswalker nur deshalb zu normalen Legendaries degradiert wurden, wegen Commander. Wenn das wirklich der Fall gewesen wäre, dann glaube ich eher, hätten sie einfach eine Regel rausgebracht, die sagt, hey, alle Planeswalker können auch als Commander gespielt werden. Das wäre eine einfache Regelung, die sie rausbringen könnten. Das würde niemanden mehr jucken, und was sie auch könnten. Und ich glaube deshalb, es ist eher der Fall, dass sie sich wirklich ein Herz genommen haben, gesagt haben, when everything is special, nothing is. Und wenn wir halt ein Set haben, in dem in jedem Booster ein Planeswalker drin ist, dann sind Planeswalker halt auch einfach nichts Besonderes mehr. Und das hat halt Überhand genommen. Wir hatten Sets, wo 6, 7, 8, 9 Planeswalker drin waren. Hm. Und davor waren es halt in der Grundzeit irgendwie so 2. Und das hat Planeswalker zu was Besonderem gemacht. Und das sind sie nicht mehr oder nicht mehr gewesen. Und deswegen kann ich den Schritt zurück sehr gut nachvollziehen und finde den noch gut und finde den bis heute gut. Dass man jetzt versucht, diese Leute random in irgendwelchen anderen Planeten auftauchen zu lassen, wie zum Beispiel Kaito und Wandra. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Literally keine Ahnung, weil diese 1-Set-Edition für mich keine Story bringen, weil sie halt keine zusammenhängende große Story haben, außer ich reise mal durch eine Welt, löse einen Rätsel und gehe in die nächste Welt. Das fühlt sich für mich an wie Walking Dead Staffel 38. Sie finden einen Safe Space wird von Zombies überrannt, sie verlieren ein paar Leute, sie finden neue Leute, sie gehen zum nächsten Safe Space. Und ja, so fühlt sich die Story aktuell an.
Oder wie kontroverse Meinung vielleicht von jemandem, der keine Ahnung hat, aber wie One Piece. Wo ich am Anfang irgendwie so ein bisschen gedacht habe, so, hey, sie wollen diesen Schatz tatsächlich finden. Und dann landen sie auf den Insel der Götter und dann auf Vampire. Und ich habe keine Ahnung von One Piece an der Stelle, aber so fühlt
sich das an. Ich habe bis dahin geschaut, wo Lysop 30 Millionen Mal dieselbe Flagge zerstören sollte. Und dann habe ich aufgehört zu schauen. Ja. Und dementsprechend, da kommen unsere ganzen Downvotes rein. aber alles in allem, ja, es ist ganz viel. Also gerade bei diesen Epic-Length-Animes, es ist genau dasselbe. So, hey, wir bringen da einfach immer wieder dieselben Characters rein, aber es ist halt für die Leute, die hart enfranchised sind, der Story richtig geil folgen, für die ist das der absolute Wahnsinn. Und jetzt sitzen hier zwei Leute, die wirklich meiner Meinung nach sehr hart enfranchised sind und sagen, boah, juckt uns nicht.
Ja.
Und das zeigt halt einfach das, was wir ja die ganze Zeit schon bemängeln, dass Planeswalker oder Legendary Creatures, die Heroes der Welt, einfach keine Relevanz haben, was einfach daran liegt, dass die Welten nicht mehr aufgebaut werden. Es liegt nicht an den Kreaturen. Mhm. Es liegt nicht an den Planeswalkern. Es liegt an den Welten. Und ich glaube, wenn sie die Welten und die übergespannte Story wesentlich mehr promoten würden, da auch wirklich mehr Sachen reinbringen würden, dann wäre das was anderes. Das kannst du halt aber nicht machen, wenn du jeden Monat eine neue Edition rausbringst. Mhm. Und dementsprechend, ich finde, die Sparkte Planeswalker sind absolut kein Problem. Sondern waren ein sehr, sehr guter Schritt hin zu, nicht mehr jede Karte ist ein freaking Planeswalker. Ja. Sondern halt jetzt wirklich endlich wieder Kreaturen, mit denen ich auch was tun kann.
Ja.
Ja, sie sind Legendary, ja, sie sind für Commander geeignet. Und dadurch haben wir einen sehr hohen Anteil an Commander, die wir jetzt neu rauskommen, keine Frage. Mhm. Aber ich muss sagen, ich find's wirklich nicht schlimm. Also ich weiß nicht, Vielleicht bin ich da zu oldschool zu, dass ich sag, boah, als ich angefangen habe, gab's keine Planeswalker. Auf der anderen Seite, ich mag Planeswalker, es gibt viele, die ich mag, aber das sind dann halt die besonderen, so Sarah. Sarah ist ein einziges Mal als Planeswalker rausgekommen, soweit ich weiß. Mhm. Und die ist großartig, die ist super cool, die gefällt mir mega. Und naja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen, so viele Planeswalker.
Ja, also ich bin auch kein großer Fan von zu vielen Planeswalkern, weil du hast so immer dieses Balancing-Schwierigkeiten. Du hast halt für jeden Hero of Dominaria Teferi hast du einen Huatli Planeswalker, die, glaube ich, 2 oder 3 bekommen hat und keiner davon hat Play gesehen oder war relevant für irgendwelche Strategien. Und da habe ich lieber Janky Legendaries, die ich dann zumindest irgendwie, ne, wo ich zumindest noch diesen Deckbauer-Aspekt von Commander habe, wo ich dann vielleicht kann ich das irgendwie hinkriegen. Ich finde, Planeswalker fühlen sich halt auch immer so ein bisschen sehr committed an, weil ich finde, so ein Planeswalker zu designen, ohne eine Heimat im Hinterkopf zu haben, ist halt ein bisschen schwierig, weil du eben Commander funktionieren oder Planeswalker funktionieren nicht besonders gut in Commander, weil sie von allen Seiten angegriffen werden können. Das heißt, sie müssen irgendwie alleine stehen, sie dürfen aber nicht zu stark sein, weil dann könnten sie zu Problemen in Constructed kommen. Und Constructed hat aber ganz eigene Probleme mit Planeswalkern, weil sie jede Runde was machen, ohne dass man Mana zahlt, was so ein bisschen dieses Kosten-Nutzen-Faktor von Magic, also diese Ressourcengeschichte so ein bisschen ad acta legt. Also es sind so viele Sachen, die man beachten muss, wenn man Planeswalker designt. Und ich glaube auch, dass diese desparkten Planeswalker auf jeden Fall ein bisschen was geöffnet haben, ob man die jetzt, dass man sie verwenden kann. Weil zum Beispiel Nahiri Forged in Fury sehe ich jetzt zum Beispiel gerade, ist ein 6-Mana, 5-6 Legendary Creature Core Artificer mit Affinity for Equipments. Whenever an equipped creature you control attacks, exile the top card of your library. You may play that card this turn. You may cast equipment spells this way without paying their mana cost. Das ist halt so eine Karte. Ich glaube, kein Nahiri Planeswalker hat außerhalb von Standard sehr viel Play gesehen, so. Und zumindest hier hast du eine grobe Richtung, in was du halt eben bauen könntest. Und wenn du großer Fan von der Nahiri aus einer Story-Perspektive bist, hast du zumindest was, womit du arbeiten kannst. Und das ist halt was, wo ich denke, ah, okay, dann ist es schon, also es hat irgendwo eine Heimat. Es ist keine grundsätzlich sinnfreie Karte, wie halt eben viele Planeswalker, die wir bekommen haben in der Vergangenheit, einfach nur, weil es hieß, wir brauchen in jedem Set 2 bis 3 Planeswalker. Und das sind sie jetzt runtergegangen auf 1 Planeswalker pro Set. Und ich glaube, das fühlt sich dann auch sehr viel besser an, Gameplay-wise. Ja. Also, ja, es ist ein bisschen schwierig. Also, ich bin da im Großen und Ganzen, wenn es um die Entscheidung geht, Planeswalker de-sparken oder sparkt lassen, bin ich, glaube ich, indifferent. Es kommt halt immer darauf an, was sie mit der Karte machen. Und je mehr Nahiri, Forged and Fury wir bekommen, anstatt irgendwelche Huatli Dino Planeswalker, die man nicht spielen kann, bin ich auf jeden Fall froh, glaube ich, dass der Kartenspace sinnvoll genutzt ist. Aber sie können auch genauso gut einen interessanten Nahiri Planeswalker designen. Da bin ich genauso für, ne? Also, es ist ein bisschen schwierig. Ja.
Ich find's halt noch spannend, dass halt hier genauso auch so ein bisschen beschrieben wird, also gerade in der Frage, dass ja für sowas wie Magic Arena oder so das Ganze ja auch spannend gemacht würde, damit man die irgendwie jetzt auch mehr spielen kann und so weiter. Wo ich sag, das finde ich spannend. Also ich glaube nicht, dass Magic Arena oder Magic Online oder Paper Magic eigentlich irgendwas damit großartig zu tun hat, es sei denn, es ist irgendwie Command, also gerade Standard, glaube ich, hat nichts damit zu tun, ob Planeswalker was da ist oder nicht. Ich glaube sogar, dass es sogar einfacher wäre, Planeswalker zu machen, weil Planeswalker im Arena-Kontext sehr viel angenehmer zu spielen und zu designen sind als Kreaturen. Also, das ist halt, die jetzt irgendwie Effekte haben. Ja. Genau. Und es sind halt einfach Sorcery-Speed-Sachen. Und nicht irgendwelche Tab fügt 3 Schaden zu Gedöns. Ich glaube sogar, wie gesagt, für Magic Arena ist es sogar einfacher, Planeswalker zu haben. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich find's schade, dass Leute das so hart ankreiden. Weil ich finde, das ist eine Entwicklung, die wir durchgemacht haben. Und ich habe eine sehr starke Meinung, was das angeht. Weil dieses When everything is special, nothing is, ist auch bei Planeswalkern einfach genau der Fakt, den ich halt einfach sehr oft sehe. Ich find's aber schade, dass Leute so wie dieser Kommentar sehr destruktiv, negativ, runterdrückend. So, hey, ihr habt das gemacht, um uns die Sachen wegzunehmen. Und ich stehe da und denke mir so, nein, ihr habt mich befreit. Ihr habt alles großartig gemacht. Und das zeigt wieder, wie unterschiedlich die Sichtweisen einfach teilweise auf Sachen sind. Also es gibt ja auch Leute, die bis heute sagen, wir wollen wieder Tribal Spells haben. Wir haben lange keine Tribal Spells mehr gehabt. Ja, keine Frage. Ich habe jetzt schon jemanden gesagt, der mich fragte, wann die nächsten Battles kommen. Und ich ging da und sagte mir, ach ja, Battles, das ist ein Ding.
Ja, total. Also, ja, es ist halt immer, für mich ist halt immer hauptsächlich die Frage, was macht man halt wirklich draus, ne?
Ja.
Weil ich guck mir, ich habe gerade auf Scryfall zum Beispiel Huatli eingegeben und neben natürlich sowas wie Huatlis Final Strike, Raptor, also diese ganzen, sag ich mal, gebrandeten Karten um sie herum, also nur die Charakterkarten, ist es halt schon so, dass es auch, also ich kann, glaube ich, als neuer Spieler ganz gut nachvollziehen, wenn man zum Beispiel so einen Huatli Radiant Champion sieht, dass man so denkt, so, oh, krass, daraus muss ich auf jeden Fall was machen. Und dann spielst du es und findest heraus, dass Planeswalker
Schmutz.
Ja, dass es halt nicht gut funktioniert, weil Planeswalker an sich mehr eine Karte ist, die in Kontroll- und Midrange Decks gespielt werden und jetzt nicht unbedingt in Creature-Based Aggro-Decks, wie es zum Beispiel Dinos sein sollten. Also sie passt in die Strategie einfach nicht so gut rein. Währenddessen so eine Huatli, vielleicht ist es auch einfach nur das Framing, aber zum einen, sie fällt mir auch gar nicht so auf als eine besondere Figur. Was man natürlich auch positiv oder negativ verbinden kann, aber vielleicht ist dann so die Erwartungshaltung an Leute so ein bisschen, ah ja, okay, das ist einfach eine andere oder die nächste Kreatur, die ich jetzt hier aus meinem Pack gezogen habe. Diesmal ist es halt Huatli, sonst ist es halt, keine Ahnung, irgendwie Talia. Ein Dino oder so oder eine Talia. Und vielleicht ist da halt auch einfach ein bisschen so Erwartungsmanagement von wegen, ne? Leute, die wissen, wie sie mit halt Huatli, Poet of Unity, umgehen sollen, dass sie halt wissen, ah, okay, daraus kann ich einen janky Commander machen, der halt in eine Saga flippt. Die sind da, glaube ich, halt excited und bei den anderen fällt sich negativ aus. Währenddessen eine Huatli Radiant Champion, weil sie diesen Planeswalker-Frame hat, weil das Artwork eben so imposant ist und weil das halt so ein einfach ganz anders aussieht wie jede andere Karte im Booster, Erwartungen schürt von wegen, wow, damit will ich jetzt was machen. Das muss ja eine gute Karte sein, weil sie sieht ja so krass aus. Und dann spielst du sie und lernst, nee.
Schmutz.
Ist leider nicht so.
Ja, ja, das also, ist richtig. Das ist aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe.
Ja, ja,
wenn
genau.
man so viele Planeswalker hat, ich meine, wer erinnert sich an den Schild-Planeswalker, der irgendwie 0-4er Walls macht?
Ist
ich weiß nicht
Nico?
Mal mehr, wie der heißt.
Nee, das Keine war Nico Ahnung. Ares, an den ich gerade dachte.
Nico macht Charts, das weiß ich, ja. Aber selbst das, wo ich denke, so, hä? Theo, ja, mach mir ein Bananenbrot. aber das ist halt genau dieser Punkt. Wenn du halt so viele Planeswalker hast, die einfach random Quatsch machen,
ja.
dann konzentrier dich doch einfach auf ein paar wenige, die als Planeswalker vielleicht eine Story vorantreiben, statt irgendwie auf 50 Stück und auf jedem Plane sind irgendwie 8 davon.
Ja.
Das Problem ist, und deswegen kann ich diesen Kommentar so verstehen, sie haben ja nichts geändert. Sie haben trotzdem Wandering mit drin. Sie ziehen trotzdem irgendwelche Legendaries aus dem nächsten Set ins nächste und ins nächste. Und sie haben aus dem Fehler nicht gelernt.
Ja.
Sie haben das Problem mit den Karten gelöst, aber sie haben aus dem Fehler nicht gelernt, dass sie Hauptcharaktere anders designen müssen und dann halt auch übergreifend eine Story dazu machen müssen und die auch präsentieren müssen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einem Social-Media-Kanal von Wizard of the Coast irgendwas zur Story gelesen habe. Und zwar auf keiner.
Ja.
Ja. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob es aktuell Bücher gibt. Stopp. Ich weiß, dass jetzt ein Manga rauskommt. Aber ja. ansonsten, ich habe keine Ahnung davon. Und so schaffe ich Helden. Mhm. So schaffe ich interessante Sachen. Ich habe zum Beispiel in meinem Kopf ist Kiku Geisterblume. Geisterblume? Geisterblume, glaube ich. Kiku ist für mich im Buch so krass cool beschrieben worden, dass ich mir die als Karte geholt habe. Ich habe sie jahrelang, 5-6 Jahre lang, in jedem monoschwarzen Deck oder ein Deck, was irgendwie schwarz hatte, im Mainboard oder im Sideboard gespielt.
Mhm.
Und für mich hat diese Karte, jemand sagt diesen Namen und ich hänge da und sag, boah, die Geschichte, wie die eingeführt wurde, wie ja. die Leute mir, krass, diese Story dahinter. Und naja, das habe ich halt nicht mehr, mit keiner einzigen Karte. Außer mit Jace, ja. der auf den Sack geht.
Wobei man dazu sagen muss, es gibt mittlerweile, ich glaube, sowohl auf dem YouTube-Kanal als auch auf einem eigenen Podcast-Feed, wo es quasi Story-Recaps gibt, wo quasi Leute die Geschichte von Wizards of the Coast quasi nacherzählen. Also es gibt schon Media dazu, es gibt ja die Stories auch auf dem Blog, die man sich durchlesen kann. Aber also wir sind, glaube ich, nicht die richtigen Menschen dafür, um das zu bewerten. Also
ich will mein Buch wieder.
Genau, ich habe mir halt super lang nichts mehr wirklich durchgelesen, storymäßig. Und ja. ich zugegebenermaßen war ich auch selbst zur Hochzeit von Magic Story nicht wirklich investiert in die Story. Also, aber du hast schon recht, dass halt einfach diese Blockstruktur einfach dafür gesorgt hat, dass man einfach zwangsläufig eine Story mitbekommt.
Mhm.
Und ich meine, das schlimmste oder das schlechteste Beispiel war ja March of the Machines, wo wir quasi den Anfang der Schlacht und das Ende der Schlacht in einem Set hatten, was einfach
ja.
jeglichen Drive rausgenommen hat. Und lustigerweise habe ich dazu den letzten Mark Rosewater Drive to Work Podcast
to work.
Zugehört, wo er auch nochmal sagte, dass es, glaube ich, das größte Problem an dem Set ist, dass es halt für ein Set, was war wie War of the Spark, so ein richtiges finales Set, hat es sich halt nicht wie ein Finale angefühlt, weil War of the Spark hat sich halt langsam aufgebaut und irgendwann war so ein bisschen die Story klar. Und da hat es nur ein Set gebraucht, um diese Schlacht zu erzählen, musste halt War of the Spark quasi die Schlacht eröffnen, irgendwie mit Battles und den verschiedenen Planes irgendwie zusammenarbeiten und aber auch gleichzeitig die Lösung liefern, weil das nächste Set war ja auch schon in Produktion und wir haben ja nicht mehr halt mehr Sets auf einem Plane und dementsprechend musste es halt weitergehen. Und das hat denen so ein bisschen halt in den Arsch gebissen, was das angeht, von diesem Gefühl von Magic Story, dass das halt nicht mehr in der breiten Masse so da ist. Aber ja, im Endeffekt, ja, für mich sind halt diese Desparked Planeswalker, klar, es ist rein ganz klar was Flavormäßiges. Und ich glaube, wenn jemand einen Favorite-Character hat oder hatte, der ein Planeswalker ist oder war, ist es schön, einfach eine Kreaturenversion davon zu haben. Aber ich sehe auch so ein bisschen den Punkt, dass einem so ein bisschen die Specialness dann von diesem Charakter verloren geht, wenn man sie einfach als die nächsten Legendary Creatures macht. Mhm. Was natürlich Pro- und Kontrapunkte hat, wie ich das, oder wie wir das auch jetzt in dieser Folge schon ein bisschen diskutiert haben, dass Erwartungen geschürt werden oder halt eben nicht erreicht werden. Auf der anderen Seite kann man vielleicht enttäuscht sein, wenn die überhaupt nicht erst angesprochen werden, die Erwartungen. Aber allem zusammen ist es halt ein weiteres Toolkit, womit sie halt eben arbeiten können, um halt Planeswalker neuen Anstrich zu geben. Auf der anderen Seite müssen sie es halt auch irgendwie nutzen, dass das halt auch eben bei der breiten Masse und uns Story, ja, wie soll man sagen, Story-Avoidern dann auch irgendwie ankommt. Weil ehrlicherweise bin ich auch immer noch so ein bisschen lost, was halt jetzt so nach March of the Machines so passiert. Also es passieren random Dinge
auf
random Planes. Und ich fand Bloomberos Story und Bloomberos Charaktere und Welt ziemlich beeindruckend und spaßig. Aber jetzt im Duskmorn, irgendwie sollte es ein Haus sein, aber auch irgendwie eine Welt und irgendwie ist das so.
Der ganze Planet ist ein Haus, genau wie Ravnica, der ganze Planet eine Stadt ist.
Eine Stadt ist, ja.
Und da gibt's dann halt die Leute, die dann halt auf Geisterjagd gehen.
Aber ich finde so eine Aussage, das trifft jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber trotzdem. ich finde, dieses Konzept, das zu erklären, das funktioniert auch nur in Text. Weil eine Plane, wir haben ja auch zum Beispiel Kaltheim, eine Plane muss ja nicht ein Planet sein oder nur ein Landbereich oder sowas, sondern es kann ja auch ein ganzes Universum sein. Das ist ja so ein bisschen Multiversum-Theory. Also Kaltheim besteht aus mehreren unterschiedlichen Welten in sich selbst. Und dann soll ich mir vorstellen, dass Duskmorn, der gesamte Plane, wo andere diesen Platz nutzen, um mehrere alternative Generationen und Welten aufzubauen, die nutzen das nur für ein Haus?
Ja, vielleicht ist das so eine Inside-Out-Welt.
Ja, wahrscheinlich.
Dass außen so eine Hülle ist und innen drin alles so ist wie so ein Haus oder so. Keine Ahnung.
Ja.
Ich find's, es ist schwierig. Und es ist, glaube ich, auch einfach designtechnisch sehr schwierig, dass man hier einfach nicht viel zu erzählen kann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, selbst wenn's die Story irgendwo dann gibt und so weiter und so fort, es hat mich, glaube ich, auch mittlerweile, bin ich ehrlich, auch, glaube ich, einfach verloren. Und
eben.
Das ist halt dieser Punkt, wo ich sage, das hat halt bei dem anderen halt es einfacher gemacht. Weil das ist jetzt der nächste Problem bei der kontinuitiven Story, wo sie halt überall jetzt versuchen, The Wandering, Jace oder sonstige Leute reinzudrücken und zu sagen, da muss ich mir den ganzen Kram vorher auch durchlesen. Das war halt der Vorteil von den einzelnen Blöcken. Der ganze, ihr müsst euch ja vorstellen, für die Leute, die es nicht wissen. Es gab drei Sets, war ein Block. Und so dieser Block kam binnen einem Jahres raus. Drei Sets, ja? Nur ganz kurz, ja? Ein Jahr. Und zu jedem dieser Sets gab es ein Buch.
Ja.
Was dann halt dafür geführt hat, dass ich halt mich ein Dritteljahr damit auseinandergesetzt habe, was diese Plane war, was die für Karten hatten, habe das Buch gelesen. Und selbst wenn ich mal eine Plane ausgesetzt habe, eine Edition ausgesetzt habe, einen kompletten Block ausgesetzt habe, konnte ich beim nächsten wieder bei Null starten.
Ja.
Das war halt ganz cool.
Ja, und jetzt, es fühlt sich halt so an, also nicht, dass ich die letzten Sets flavormäßig nicht gut fände, weil gerade Bloomberg ist ein richtig gutes Beispiel, wie das funktioniert. Und selbst Duskmorn hat ziemlich so stilvolle Karten, wo, wenn ich mir die Overlords angucke, ich finde, die haben schon einen gewissen Flavor, wo ich das schon fühle und appreciaten kann. Aber es fühlt sich halt so ein bisschen an wie eine Geisterbahn, lustigerweise. Also du bist einfach nur in diesem Schlauch und in diesem Schlauch sieht alles super aus, aber alles, was da drum hinausgeht, sobald du aussteigst und dich umschaust, merkst du, das ist alles nur konstruiert. Und das ist halt so ein bisschen das, was mir so fehlt, ist halt so eine Richtung, wo es erstmal allgemein hingeht mit der ganzen Story. Ich glaube schon, dass sie wissen, wo es geht, aber es wird halt nicht so kommuniziert, weil es wird halt immer so, hey, wir haben jetzt dieses Set mit süßen Tieren, oder haben wir mit Horror. Dann haben wir diese ganze Ixalan-Geschichte, wo Dinos, Vampire, Piraten, alles so. Also sie hauen schon immer quasi auf die richtigen Knöpfe, dass man für jedes Set irgendwie excited ist und weiß, was einen erwartet. Aber bei mir hört es halt meistens beim Kartendesign erstmal auf. Und alles, was darum hinaus ist, ist halt so nice. Und ähnlich ist es bei Despark Planeswalkern. Mich interessieren sie nicht wirklich sehr. Es ist halt mechanisch eine spannende Geschichte. Und wenn mal ein gutes Design bei rumkommt, wie bei Nissa, Resurgent, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber die sparkte Nissa, dann freue ich mich natürlich drüber, über eine starke neue Karte. Aber es hat weniger damit zu tun, dass ich Nissa als Charakter mag, sondern ich mag das Kartendesign und okay, ist halt Nissa.
So ähnlich habe ich es mit der neuen Wandering, wenn ich ehrlich bin.
Eben. Und das ist halt, ne, es ist cool, dass man sie wiedererkennt. Auch, dass The Wandering jetzt halt so ein, von einem Mysterium zu, es wurde aufgeklärt, wer sie eigentlich ist, aber sie hat immer noch keinen Namen, zu halt, jetzt ist sie losgelöst und kann halt jetzt da als cooler Samurai auftauchen. Das ist schon ganz nett. Könnte jetzt aber auch irgendjemand anderes sein. Ja. Also, von daher, ja. Aber wie seht ihr das mit den desparkten Planeswalkern versus normale Planeswalker? Fandet ihr die alte Version besser? Fandet ihr die neue Version jetzt besser? Freut ihr euch, zumindest Commander-Decks bauen zu können, wenn ein paar Designs dafür schief gehen? Oder sagt ihr, ist mir eigentlich egal, Hauptsache die Karte macht Spaß? Schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, wir haben jetzt noch gut Zeit, ein paar Fragen zu beantworten in unserem Ask Us Anything. Marc, wie finden die Leute denn den Weg, uns Fragen zu stellen für den Podcast?
Ihr schaut in den Shownotes oder in der Videobeschreibung nach. Dort gibt es einen Link zum Discord. Und wenn ihr durch den Discord neu seid, werdet ihr dort rumgeführt und dort kommt ihr automatisch im Ask Us Anything Bereich vorbei durch unseren Bot. Wenn ihr schon auf dem Server seid, im Gamery/RadioRavnica-Bereich gibt es den Ask Us Anything-Bereich. Dort könnt ihr Fragen stellen. Aus gegebenem Anlass, wenn ihr Regelfragen habt oder wenn ihr aktuelle Fragen habt zu gewissen Anlässen, schaut euch um. Wir haben auch andere Bereiche, wie zum Beispiel die Rules Questions oder halt Fragen an die Community. Das passt manchmal eher dahin.
Ja, und dann lassen wir doch direkt mal loslegen mit der Frage von Jan Tenner. Wie war die Spielemesse Essen dieses Jahr für euch? Du warst ja hingegangen. Yes. Wie war es denn so?
Mega. Ich habe einen Vlog gemacht, der mittlerweile, ich glaube, eins der meistgesehenen Videos der letzten 6 Monate für mich ist. Was crazy gut ist. Der von verschiedensten Leuten, von Wizards, von anderen Leuten alles geteilt wurde, weil die Leute echt happy darüber sind. Und die Messe war cool. Ich war nur einen Tag da, aber die Messe war sehr, sehr, sehr cool. Ich hatte das Glück, dass ich etwas früher in die Halle durfte, wo die Halle noch leer war. Das war sehr, sehr nice, da rumzulaufen, wenn die Halle leer war. Das habe ich letztes Mal gemacht, als ich da gearbeitet habe. 2019 habe ich da gearbeitet. Da war es das letzte Mal, dass ich so frei durch die Halle mich bewegen konnte. Und man muss jetzt dabei sagen, sie hatten limitierte Tickets. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass manche Leute nicht reinkamen. Hat aber auch dafür gesorgt, dass man endlich nicht mehr so krass überfüllt hat. Das letztes Jahr war es so, dass man auf dem Boulevard gestanden hat. Und weil vorne sich jemand was zu essen gekauft hat, ist man hinten nicht mehr durchgekommen. Man konnte sich nicht bewegen. Und das war sehr, sehr kritisch. Es waren sehr viele coole Leute da, wie gesagt, Wizard of the Coast, Ultimate Guard, Lokana war da natürlich, Neverith war da, das ich ja persönlich als ein sehr gutes Spiel empfinde. Und so weiter und so fort. Pokémon war natürlich da. Es waren so viele Leute da, die einfach eine coole Zeit hatten, coole Sachen gemacht haben und alles in allem war ich doch recht begeistert tatsächlich.
Sehr gut. Hast du denn auch was mitgebracht? Gab's wieder eine Magic-Statue wie letztes Jahr?
Nee, also diesmal ausnahmsweise nicht. Aber ich habe was mitgebracht. Ich habe eine Giant-Card von 2.
Leider nur eine bisher. Nice.
Also nicht Giant-Card, Big-Card, so heißen die. Entschuldigung, die Giant-Cards
sind also diese ganz halbgroßen Karten.
Genau, diese halbgroßen. Dann habe ich Mindbug mitgenommen. Für alle Leute, die es nicht kennen, Mindbug ist ein sehr cooles Spiel. Könnt ihr mal testen. Auch von Richard Garfield designed. Ist ein sehr, sehr lustiges Spiel. Was habe ich noch mitgebracht? Ich habe das neue Human Punishment von Godot Games. Ich liebe ja Human Punishment von Godot Games. Und die haben ein neues rausgebracht mit einem Kartenset, das mir sehr bekannt vorkam. Es war fast das Kartenset, was ich 2019 auf der Spielemesse mit habe, was ich abgespeckt habe. Fand ich sehr spannend. Und noch ein paar andere Sachen. Alles in allem war es sehr cool. Und ich glaube, die coolste Aktion, wenn ich das so sagen darf, ansonsten musst du das hier rausschneiden, haben wir gemacht mit Gate to the Games, wo wir am Ende noch mal rumgelaufen sind mit so einer Tüte und haben bei Leuten so geschnorrt, so ein Loot-Challenge gemacht, zu gucken, wie viel wir in einer halben Stunde looten können. Und wir haben irgendwie, ich glaube, Sachwert von fast 100 Euro gelootet, die wir dann auf dem Channel verlost haben. Nice, das war mega, mega cool. Die Leute hatten so gute Laune. Ich habe Leute getroffen, Danny von ehemals Nackt und Rosa, mittlerweile Ultimate Guard. Dann natürlich Solaris, Mina und so. Es waren auch coole Leute vor Ort. Super viele Händler. Also Babyspiele, Battlebären habe ich vor Ort getroffen. Spielfilmmusik aus Berlin war da. Es waren so viele coole Leute da. Bianca vom Keep7.
Ja.
Es war einfach ein Tag, der war proppevoll und der war mega geil. Und ja, auch wenn ich sagen muss, ich habe sehr, sehr viel Zeit am Lokana-Stand verbracht. Mhm. Und ansonsten Saltatio Mortis live gesehen, mitten auf der Spielemesse.
Sehr
und
cool.
So ein es war wirklich cool.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, ich muss auf jeden Fall für nächstes Jahr noch mal gucken, ob ich nicht da noch mal vorbeikommen kann. Dieses Jahr hat mich ein bisschen überrascht. Ich hatte noch andere Sachen, wo ich hingehen musste. Deswegen konnte ich nicht dabei sein. Aber davor das Jahr waren wir auch zu zweit da.
Yes.
Und das war auf jeden Fall großartig. Ich unterschätze immer wieder die Spielemesse, wie groß sie dann doch ist. Ja. Gerade weil auch Magic jetzt in letzter Zeit jetzt erst wieder anfängt, da eine Präsenz wirklich zu haben.
Ja. Spielehalle 1 lohnt sich halt für jeden, der Training Cards irgendwas macht. Egal ob Pokémon, ja. Yu-Gi-Oh! Oder ihr Neues kennenlernt, wo die Ordred oder so.
Ja.
Das ist einfach mega cool. Das muss
kann man auf jeden
sagen.
Fall viel ausprobieren. Ja. Sehr cool. Dann haben wir von Mikoto Kato ein paar Fragen. Wir fangen mal an mit, mögt ihr Pen-and-Paper-Rollenspiele? Pen-and-Paper, also Dungeons and Dragons, Call of Cthulhu, das schwarze Auge, alles, was da so gibt.
Hast Nomine Satanis Magna Veritas. Das ist ein von 1987 von Croc, ein französisches, wo man in der Jetztzeit spielt und Dämonen oder Engel spielt, je nachdem, ob man Domine Satanis oder Magna Veritas spielt, ist eins meiner absoluten Favorite-Sachen, weil man kann sie in der Jetztzeit spielen. Ich könnte jetzt zu dir fahren und sagen, okay, wir machen dann einen One-Shot und du startest als Dämon mitten auf dem Platz vorm Alex. Und jeder weiß, was abgeht. Und ja, dann sagst du, ja, okay, was passiert? Dann sage ich, okay, da laufen gerade drei Priester auf dich zu mit Weihwasser. Und jeder kann sich direkt vorstellen, okay, ich stehe in Berlin auf dem Alex, da laufen Priester auf mich zu, ich bin ein Dämon, was mache ich jetzt? Und das sind halt die coolen Sachen. Man muss nicht so diese krassen Aufbauten haben, wie man bei D&D oder so hat. Ich habe auch D&D gespielt. Ich habe vor etlichen Zeiten mit einem sehr guten Freund von mir ein eigenes Pen and Paper kreiert, was dann mein bester Kumpel und er noch ewig lange gespielt haben zu zweit mit Elementals, wo man halt der Herr der Elemente werden konnte. Aber nicht also Avatar-Style-mäßig, sondern man war halt Luft oder man war ein Wasserelementar und so weiter. Deswegen, ja, Pen and Paper ist großartig. Ich liebe Pen and Paper. Ich spiele das so, so, so gerne.
Yeah.
Aber wenn ich es spiele ich sehr gerne Spielleiter oder bin ein Gruppenanführer, deswegen ist es immer etwas nervig für alle anderen. Oder mach eben den Spielleiter. Und als Spielleiter bin ich grausam. Wenn jemand zu mir sagt, der geht durch die Tür und der würfelt richtig, dann geht der Mann durch die Tür oder die Frau, ohne sie aufzumachen. Und ja, damit muss man halt leben, wenn ich Spielleiter zum Beispiel bin. Und ja, wenn irgendwas ist, in nomine Magna Veritas, One-Shots, mega, ich liebe es.
Sehr nice, sehr nice. Ja, ich habe eine aktive Dungeons and Dragons Playgroup, die jetzt in letzter Zeit etwas weniger aktiv war.
Das ist nicht so gut.
Aber ja, wir fangen jetzt wieder an. Es ist halt, sobald man über, keine Ahnung, 25 ist, ist es halt Terminfindung mit vier Leuten. Fürchterlich. Aber das kennt man wahrscheinlich. Das heißt, also Dungeons and Dragons finde ich auf jeden Fall ziemlich spaßig, auch wenn es ein bisschen komplex ist. Gerade wenn man es halt nur wirklich Pen and Paper spielt und nicht mit Displays oder digitalen Tabletops oder sowas spielt, wie wir es machen. Was da aber noch sehr geholfen hat, ist tatsächlich Baldur's Gate 3, was ich jetzt seit dem letzten Patch, wo jetzt auch Mods auf der PlayStation erlaubt sind, wieder so eine kurze Renaissance bei mir ausgelöst hat, wo ich dachte, okay, da schaue ich noch mal rein. Ansonsten habe ich letztens auf dem YouTube-Kanal vom Pete mit Vorteil habe ich Pirate Borg gespielt. Was
gesehen, es war sehr cool.
Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Pirate Borg ist halt so ein bisschen ein Piraten-Horror-Setting, was sich aber selbst nicht so hundertprozentig ernst nimmt. Und es war ein One-Shot, das heißt, wir haben so drei Stunden halt eben gespielt. Dinge sind auf jeden Fall eskaliert relativ schnell. Also,
sehr zu empfehlen, tatsächlich.
Ja, ich pack's mal in die Videobeschreibung oder in die Shownotes, also schaut da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Dann haben wir die Frage von Lewinsky. Wenn ihr eine eigene Magic-Edition kreieren dürftet, wie würde diese heißen und wie würde diese aussehen? Themengebiet, Story etc. Also mal eben so ein Set mit 360 Karten entwickeln. So kein Problem, Mask is Anything machen wir gerade. Hast du ein präferiertes Setting oder irgendeine Welt, die du dir vorstellen könntest, wo so dein Magic-Set spielen würde?
Ich glaube nicht. Ich glaube nichts, was es nicht schon so gegeben hat.
Ja.
Ich war am Anfang zu überlegen, so Richtung Grufti-Style, Goth-Style, weil ich früher ja viel als Goth rumgelaufen bin und das auch sehr exzessiv gelebt habe. Aber das ist halt einfach dann Innistrad-Style. Dann war ich überlegen, irgendwie so ein japanisches Ding für Anime-Manga-Kram. dann bin ich halt bei Kamigawa gelandet. Dann war ich so, ja, okay, aber vielleicht irgendwas so Metallen. Ja, bin ich bei Mirrodin. Also ich glaube, ich bin einfach kein guter. Ich kritisiere gerne Planeten und kann ihnen dann sagen, was sie besser gemacht hätten, Hindsight. Aber von der Scratch aus was Design, das ist, glaube ich, einfach, das ist schon schwierig.
Also ich habe eine Cheat-Antwort. Das wäre Pioneer Masters. Also einfach ein Set, wo meine Lieblingskarten einfach drin sind. Ja. Aber abseits davon, ich glaube, was mich sehr interessiert, und das merke ich halt im Moment, dass es mich mehr und mehr interessiert, ist tatsächlich Oldschool Magic. Einfach so ein bisschen versuchen, noch mal quasi sowas wie Time Spiral zu machen. Nur halt quasi mit neuen Kartendesign, die aber den Flavor haben von alten. Sozusagen, ne, dass du auch so Karten drin hast wie ein Grizzly Bear oder Forest Bear oder was auch immer da ist oder Dundun oder sowas. Also so richtig diese.
Das wäre halt gut, wenn du die alten Karten nimmst, aber sie halt dann nicht Grizzly Bear heißt, sondern Forest Bear, aber es trotzdem einfach ein 2-2er ist oder so.
Nichts. Ja, genau. Oder halt, aber du würdest das auch so ein bisschen halt shiften in der Art und Weise, dass es halt schon neue Karten sind. Also, keine Ahnung, wie würde ein roter Dundun aussehen? Wie würde, wie könnte man diese ganzen Moxen oder Black Loti oder diese ganzen broken Karten aus zum Beispiel auch Ursas Saga, wie würde man sie heute designen und wie könnte man neue Karten designen, die nicht dem modernen Spielstil halt dastehen, sondern halt wirklich so ein bisschen dieses Retro-Feeling machen? Nur halt in den Regeln halt von Magic, also wie würde man das worden, wie würde man das nennen, welchen Flavor würde man sagen? Und ich glaube, weil ich einfach ein großer Sucker dafür bin, wäre das halt auch ein Themengebiet, halt so typische Medieval Fantasy. Bevorzugsweise sowas wie Low Fantasy, also nicht diese Hochelfen und alles ist schnörkelig und wunderschön.
Einfach und, gute alte Ritter.
Ja, genau, so ein Retro-Fantasy-Setting wäre, glaube ich, was ich irgendwie ganz gerne hätte.
Das hat mir auch schon lange nicht mehr, ja.
Genau, ja, ich glaube, das wäre das, was mir jetzt gerade am ehesten einfällt. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, was gäbe es so für alte Janky-Design, sowas wie, wie heißt die nochmal, Charizard?
Charizard, wo man unter dem Tisch spielt.
Genau, die dich zwingt, ein weiteres Spiel Magic anzufangen. Wie könnte man dieses Design nehmen und es funktionieren lassen?
Auf dem Tisch, obendrauf einen Tisch stellen und darauf spielen.
Ja, aber auch ohne, dass es halt zu nervig ist. Oder einfach das Design nehmen, diese Idee nehmen. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch so diese Lampen, wo du alle Karten von einem Set bannen kannst.
Ja.
Quasi in deinem Spiel.
Wenn City in a Bottle
zum Beispiel. City in a Bottle, genau. Wo man das sowas machen kann, nur halt für nicht Sets, sondern, keine Ahnung.
MH3.
Humans oder sowas. MH3, genau, ja. ja, es ist, ich mag in solchen Sphären irgendwie denken, aber bin mir auch durchaus bewusst, dass das ein Spagat ist, den man wahrscheinlich heutzutage auch einfach nicht mehr machen kann, weil
ich find's einfach lustig, wenn man einfach Karten dann von Sets einfach rausnehmen kann wieder. Das war früher so eine coole Idee einfach. So, du hast keinen Bock darauf zu spielen, dann spiel doch hier MH3 in a Bottle.
Ja.
Das ist einfach witzig eigentlich.
Das wäre schon witzig. Dann haben wir von Mirko, was ist eure Lieblingsfarbkombi und habt ihr diese auch schon öfter gewechselt? Das ist eine sehr spannende Frage. Explizit nicht Lieblingsfarbe, sondern Farbkombi. Hast du da eine, die direkt einfällt?
Orzhov.
Ja.
Ziemlich einfach.
Habe ich mir schon gedacht.
So wie bei dir Boros wahrscheinlich kommt.
Wobei ich dachte, bei dir ist es vielleicht blau-weiß, weil wir hatten in den letzten Folgen immer wieder, dass dir das blau-weiße Commander-Deck meistens gefällt.
Genau, blau-weiß X Commander-Decks triggern irgendwas in mir, wo ich sage, boah, das ist geil, da habe ich Bock drauf. Alles, was blau-weiß X hat, ist immer das beste Commander-Deck. Also wenn ihr vor einem Precon steht und ihr habt was mit blau-weiß X, das ist das Beste. So, aber grundsätzlich ist es so vom Spielstil her, von dem wie man das zusammenspielt und so weiter, ist es eigentlich immer Orzhov. Es ist der Grund, weshalb ich Orzhov Human spiele, der Grund, warum ich Orzhov Eldrazi immer noch in Modern spiele und der Grund, warum es mich immer wieder zu dieser Farbkombo zurücktreibt, ist halt einfach Dead Gael im Oldschool und so weiter. Ist einfach dieser Fall, dass mich diese Interaktion zwischen Discard, nervige Kreaturen und Removal einfach schön nach vorne treibt, wo ich sage, das ist so ein Spielstil, der gefällt mir sehr gut und da fühle ich mich sehr, sehr wohl drin.
Ja.
Zum zweiten Part, bevor ich das Wort an dich gebe, ja, es hat sich geändert. Früher war es Grün-Schwarz. Grün-Schwarz war eins meiner Favorite-Sachen. The Rock. Dicke Kreaturen, genau, The Rock, dicke Kreaturen und Removal, die diesen dicken Kreaturen den Weg ebnen. Und das war damals der Fall und es hat sich dann tatsächlich mit Death and Taxes auf weiß verschoben. Nur der schwarze Teil ist geblieben.
Ja, ich glaube, bei mir ist es halt wirklich Also die Farbkombi, die wechselt sich halt, glaube ich, schon. Lustigerweise in einem ähnlichen Spektrum wie bei dir, wo du halt weiß-blau oder weiß-schwarz hast, ist es bei mir, glaube ich, um Rot drumherum. Entweder weiß-rot oder rot-schwarz.
Ah, ich dachte jetzt grün-rot.
Naja, hat es dann auch seinen Vorteil. Aber ich glaube, die Decks, die ich am meisten und am liebsten spiele, sind halt wirklich irgendwo in diesem Farbspektrum Maru. Mhm. Und das ist halt, also ich würde noch nicht sagen, dass es wirklich gewechselt ist, weil zum Beispiel Farbkombinationen mache ich immer so ein bisschen aus an Commander-Decks, die man irgendwie hat und welche Stable man da irgendwie sammelt und wo man irgendwie denkt, oh, das könnte irgendwie ganz witzig sein. Da bin ich noch sehr in Boros-Farben drin, wo ich halt irgendwie denke, okay, ne, ich habe Jolly Balloon Man immer noch auf der Liste. Ich traue mich jetzt so langsam mal ran, an so Sachen wie auch immer noch Hazel auszubauen und so weiter.
Oh, Hazel ist schön.
Aber genau, ich habe halt mein Kalec Boros Deck, was mit extra Turns und Tokens arbeitet. Also mit extra Combat Steps, nicht Turns. Und dann halt Feather Deck auf jeden Fall. Jolly Balloon ist auch noch in Planung auf jeden Fall. Aber mit dem neuen Valgavoth habe ich auch so Bock auf so ein klassisches Rakdos Punisher Deck. Ich weiß noch nicht, momentan, was mich zurückhält, ist, dass das Precon halt existiert und das halt schon sehr viel vorgibt.
Und der Preis?
Und der Preis, ja. Aber ich würde mir nicht das Precon kaufen, sondern sich versuchen, was Eigenes zu bauen. Ich habe lustigerweise den Face Commander geschenkt bekommen bei der letzten Commander-Runde, weil den jemand gezogen hat. Das war sehr cool.
Das ist cool. Aber
ich glaube, so in dem Bereich. Also, wenn sich's irgendwann mal wechselt, dann wird's wahrscheinlich von Boros zu Rakdos sein, weil es einfach mehr Optionen bietet. Aber mal schauen. Man kann es ja im Vorhinein selten sagen. Dann die nächste Frage ist von Havelock bzw. Manu. Wie viel lest ihr im Radio Ravnica Discord mit? Und welches ist eins eurer Lieblingsabteile, Abteilungen auf diesem Server? Natürlich hier nochmal der Hinweis, wir haben es am Anfang natürlich schon mal gesagt, aber wenn ihr Teil der Community sein wollt und uns Fragen stellen wollt für den Podcast oder auch allgemein einfach euch mit coolen Leuten austauschen wollt, Radio Ravnica Discord, schaut da gerne vorbei. Schaust du denn regelmäßig vorbei und liest mal mit, kommentierst, wie gehst du so mit dem Discord um?
Aktuell leider weniger, wie es vorher war. Vorher war ich immer sehr aktiv, gerade in Smalltalk, Fragen an die Community, Show and Tell, Spoiler, einfach überall. Regelfragen und so weiter und so fort. Wobei Regelfragen von Anfang an schon dann sehr wenig. Das hat zum Glück Orca übernommen. Und natürlich auch in den einzelnen Format-Threads, mit den Leuten über Pioneer reden, Modern reden und so weiter. Ich war am Anfang sehr, sehr aktiv und ich versuche immer noch so aktiv wie möglich zu sein, aber die Zeit wird halt irgendwann knapp. Und deswegen sorgt es aktuell dafür, dass ich in den Turnierforen noch schaue, in den anderen Sachen ansonsten. Wenn ihr mich pingt, dann sehe ich das tatsächlich. Aber ich habe nicht mehr die Zeit aktuell, weil wir wirklich, wirklich viele coole Leute geworden sind. Ja. Und auch teilweise sehr krasse Gespräche über Stunden hinweg in verschiedensten Channeln machen, dass ich das alles gar nicht mehr so krass überblicken kann und das auch gar nicht schaffe. Deswegen, wenn man mich pingt, kriege ich es noch mit. Manchmal gehe ich auch selber noch in den Smalltalk und lese da durch, was in letzter Zeit geschrieben wurde und versuche da irgendwas zu beantworten. Aber alles in allem ist es fast nur noch, wenn ich gepinkt werde, bin ich leider, leider ehrlich, weil es aktuell sehr, sehr viel ist.
Ja, definitiv. Also ich bin da quasi auch ähnlich gestrickt. Also mein Hauptbereich ist tatsächlich der Radio Ravnica-Bereich, also mit Ankündigungen, Events, Feedback, Ask Us Anything, Themenvorschläge und Videos, die wir sehen sollten. Das sind so, da bin ich am meisten drin, halt einfach nur wegen der Podcast-Vorbereitung zu schauen. Gibt es interessante Fragen, gibt es interessante Themenvorschläge, die man machen kann. Und halt gerade auch Feedback ist halt auch was, ich schaue auch regelmäßig in die Kommentare bei den Videos und versuche da eigentlich auch schon halt immer alles mitzulesen. Es gibt hier und da mal so Sachen, gerade in Formaten, wenn da gerade irgendwas passiert, wie Bannings, Turniere oder sowas, wo es sich dann schon mal lohnt, so als stiller Mitleser mal reinzugehen und mal zu gucken, was die Leute so spielen und zu sagen haben. Aber ja, das ist, glaube ich, so mein Hauptbereich. Also dieser Feedback-Channel, beziehungsweise halt Channel-spezifische Kanäle, da bin ich, glaube ich, am meisten unterwegs. Aber auch da gerne pingen, wenn es irgendwelche anderen Thematiken gibt. Und dann schaue ich auf jeden Fall mal mit rein. Von Burning Panda. Hey, da wir gerade das Thema Bannings gerade hatten, welche drei Karten würdet ihr für Commander bannen, wenn ihr könntet? Ist natürlich immer so eine spannende Geschichte. Wir hatten ja gerade zu den Bannings sehr viel darüber gesagt, ob man bannen sollte in Commander. Aber abseits davon, gäbe es denn Karten, die du lieber nicht in Commander sehen würdest und sie bannen würdest?
Tatsächlich. Solring. Mana Vault. Und, auch wenn es ein bisschen weird im ersten Moment klingt, einfach Rhystic Study. Es ist ich bin kein Hater
von Rhystic Study. Aber nicht Smothering Tithe?
Nicht Smothering Tithe.
Okay.
Weil Smothering Tithe ist weiß. Nein. Smothering Tithe und Rhystic Study ist für mich dieselbe Karte.
Ja.
Wenn ich eine anständige dritte Karte nehmen würde, wo ich wirklich sage, okay, das muss nicht sein, das finde ich nicht okay, dann wahrscheinlich Tassas Orakel.
Ja,
also wirklich dieses, ich möchte Solring nicht haben, ich möchte Mana Vault nicht haben, ich möchte Tassas Orakel nicht haben. Ich rede jetzt aus einem Casual,
aus einer Casual-Sicht.
Und wie oft hatte ich das, dass Leute gesagt, ja, ich spiele so ein Casual-Deck, aber ich habe Tassas Orakel drin. Und du weißt ganz genau, dann spielst du kein Casual-Deck.
Nee.
Und das ist dieser Punkt. Solring und Mana Vault will ich einfach nur sehen, damit dass sie mit Mana Crypt einfach und Jeweled Lotus ins Gras beißen.
Ja.
Und da einfach dieser ganze Fast-Mana-Kram. Lasst Grün doch den Fast-Mana, den es hat. Dann ist Grün wenigstens irgendwo drin gut in Commander.
Ja, ich glaube, bei mir ist es halt, was ich am ehesten rauswerfen. Jetzt
sag nicht Dragonlord Ojutai.
Nein. Aber es ist halt schwierig, weil auf der einen Seite hat es ja auch bisher eigentlich ganz gut funktioniert ohne Bannings. Und wenn man dann was bannt, ist es halt dann schnell problematisch. Aber Thoracle finde ich auf jeden Fall. Also Thassa's Thoracle finde ich auf jeden Fall. Ist einfach ein langweiliger Win. Also das ist halt nicht, dass ich davon häufig irgendwie getroffen bin oder so. Aber ich denke mir schon so, dass es halt es ist so, ja, okay, you win the game. Das ist halt so ein bisschen was es halt so schade macht. Ich mag halt, wenn es auch in Commander eben eine Dramaturgie gibt und dass sich jetzt nicht jemand da durchschlängelt und, jetzt habt ihr nicht gerade aufgepasst und hurra, ich hab gewonnen. Und das finde ich einfach langweilig. Tatsächlich wäre es so ein bisschen die andere Richtung, wo du sagst, von wegen, ne, Grün soll Fastmana behalten. Ich würde, glaube ich, da, wenn es wirklich um Bannings gehen soll, gucken, dass man vielleicht tatsächlich Grün so ein bisschen wieder auf einen Level packt, weil gerade in Casual siehst du es schon sehr krass, wie viel mehr Möglichkeiten man einfach hat mit mehr Mana. Und es hat ja auch
einfach
einen Grund.
Einfach Armageddon spielen.
Ja, das wäre großartig. aber ich meine, man sieht halt auch in den Top-Karten bei EDH-Track zum Beispiel, dass halt einfach ein Cultivate, Rampant Growth, Farseek, Nature's Lore, Kodama's Reach, diese ganzen Staple-Karten in Grün, plus halt Mana-Dorks wie Birds of Paradise oder Ignoble Hierarch, dass sie einfach so intensiv gespielt werden. Und ich meine, warum nicht? Also, wenn du Grün spielst, dann sind das die ersten Karten, die du so reinslottest. Und
bei Mana-Dorks finde ich schon okay im Vergleich.
Ja, also ich finde es auch nicht broken. Es geht halt nur darum, wenn ich was bannen müsste, was würde ich machen? Und ich glaube, ich würde ein bisschen grünen Wind aus den Segeln nehmen. Oder halt so absolute Bullshit-Karten wie hier the Stonehenge. Sowas halt, wo ich irgendwie denke, ach, come on, jetzt gewinnst du noch mehr, bekommst Life Gain und mehr Mana und eine größere Kreatur. Das finde ich einfach ist irgendwie einfach Quatsch. Drüber. Quatsch-Design.
Ja, ist gut.
Dann die nächste Frage von Mikoto Kato. Mögt ihr die Musikrichtung Metal? wie stehst du zu Metal? Ist schon ganz okay, oder?
Ja, es ist okay, kann man hören. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin früher sehr viel als Goth und Grufti rumgelaufen.
Ja.
Davor war ich Hip-Hopper und mittlerweile höre ich fast alles, aber es gab auch eine sehr, sehr tiefe Metal-Zeit.
Ja.
Und ich mag Metal sehr. Die meisten Konzerte, die ich besucht habe, waren entweder EDM oder Metal. Wahrscheinlich war es eher mehr Metal.
Mhm.
Es gibt eigentlich fast keine Richtung von Metal, die ich nicht höre oder die ich nicht feiere und so weiter und so fort. Metal ist einfach eine sehr schöne Musikrichtung für mich.
Ja, ich find's auch. Also ich bin, glaube ich, mittlerweile weit weg davon, irgendeine Musikgenre jetzt als hauptsächlicher Fan anzuhängen. Also das ist irgendwie so ein Ding, das hatte ich früher sehr stark, halt eben mit verschiedenen Musikrichtungen, mal Punk, mal Metal, mal Hip-Hop, mal bla. Aber es gibt schon regelmäßige, also zum Beispiel eine meiner Top 3 Bands ist halt System of a Down und das wird sich jetzt auch so schnell nicht mehr ändern. Ich habe alle paar
Reggae,
Monate,
oder?
Bitte?
Die machen Reggae, oder?
Ja, genau. Nee, das ist halt so, System of a Down höre ich halt immer mal wieder, einfach so eine Playlist, wo einfach alle Songs drin sind, drauf und runter. TBS, The Butcher Sister, ist gerade was, was ich für mich relativ neu entdeckt habe, was ich halt ultra witzig finde. Und ist halt auch so ein bisschen so deutscher Fun-Metal, wenn das sinnvoll ist. Sonst I Prevail geht halt immer. Alles, was so in diese Richtung geht. Also ich find's okay, auch wenn es jetzt nicht weit weg davon ist, mein einziges Musikgenre zu sein, was ich höre. Also absolut. Ist schon gut. Aber ich bin ja auch kein Experte.
wenn mein bester Kumpel teilweise reinkommt und dann welcher Hip-Hop läuft, wenn ich das verdrehte Augen schon wieder am Nacken spüre, weil er nur den absolut gruseligsten Black Metal der Welt hört. Und ich denke dann, sage, ja, gut, ich kann mir das auch anhören, es sei denn, es sind Triolen drin. und hab da auch meinen Spaß dran, aber ich höre halt alles. Aber Metal ist schon so, wenn ich eins bis zum Ende meines Lebens hören würde, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich Metal sagen.
Ja, ist auf jeden Fall sehr abhängig von der Mood. Also,
ja, das
wenn man gerade Bock zu ballern hat, dann ist Metal auf jeden Fall sehr gut. Von Kavan die nächste Frage. Wie rum liegt bei euch die Bibliothek? Wahrscheinlich horizontal oder vertikal? Sind so die zwei prominentesten Arten, wie Bibliotheken liegen. Hast du da eine Präferenz?
Wenn es nur diese beiden zur Auswahl gibt, dann tatsächlich horizontal, also so
seitlich.
Dann ist es vertikal.
Nee, vertikal ist quasi gerade.
Ja, gerade.
Horizontal, wieder horizontal.
Gerade und mit der Öffnung nach oben.
Ja.
Tatsächlich ist es aber meistens so, dass sie bei mir tatsächlich in ungefähr einem 90-Grad-Winkel liegt.
Ja.
Weil sie halt im 90-Grad-Winkel oben liegt und ich den Friedhof da drunter habe und die Karten da drunter stacke tatsächlich. Habe ich mir bei Dredge angewöhnt und das ist der Grund, weshalb ich so meistens spiele. Und ganz, ganz wichtig, links oder rechts, die Bibliothek liegt bei mir rechts.
Ja, bei mir liegt sie auch rechts und auch seitlich, also horizontal quasi. Ich weiß nicht, warum. Ich
mit der Öffnung wohin?
Mit der Öffnung nach innen, also nach links quasi.
Weil ich hatte schon Leute, die nach links gelegt haben, mit der Öffnung nach links und dann auch quer. Und ich hing da und sag mir, okay, jetzt musst du nur noch Länder in Form spielen.
Nee, ich weiß auch nicht, warum. Aber es ist halt einfach so habe ich mir jetzt irgendwie angezogen, wenn ich die ziehe. Irgendwie fühlt sich das natürlicher an, quasi sie direkt so in der Hand zu haben, so in der Hand zu flippen. Und du kannst sie halt sofort lesen. Und klar, wenn du es halt so von oben nach unten so ziehst, dann geht es auch schon irgendwie. Aber irgendwie fand ich das angenehmer. Das hat sich bei mir irgendwie so etabliert. Hat
mich deswegen wirklich tatsächlich seitlich, weil ich sie dann länger auf der Flap habe, um sie gerade zu drehen, um zu sehen, ob da drunter eine zweite Karte ist. Das ist bei mir tatsächlich ein Turnier-Grind halt dahinter.
Ja, okay, verstehe. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Also viele Pro-Spieler haben ja auch die Bibliothek seitlich. Genau, dann eine Frage, die wir auch schon beantwortet haben im Podcast von Mirko Kahl. Kommt einer von euch zum Eternal Weekend in Prag, 6. bis 8.12.? Die Antwort, nein, wir sind auf der Gamevasion.
Richtig.
Aber du warst letztes Jahr auf dem Eternal Weekend, ne?
Yes, letztes Jahr war ich da, es war sehr cool. Und ist natürlich das größte Legacy-Vintage-Ding, was wir haben nun mal in Europa. Und wenn die Gamevasion an einem anderen Wochenende wäre, wäre ich wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich auch auf dem Weg nach Prag.
Ja, aber genau, so ist es halt nur als bei den Events.
Man kann sich nicht zerreißen.
Genau, deswegen. So, ich bin mal gerade am Überlegen, was wir noch für eine Frage reinnehmen. Nehmen wir noch mal Havelock Manu rein. Wie lange darf bei euch eine Commander-Runde dauern? Was ist so die präferierte Länge von einem Commander? Von der Commander-Runde.
Bis der Kasten Bier leer ist. Das haben wir früher tatsächlich so gemacht.
Der Klassiker.
Wir hatten einen Kasten Bier in der Mitte. Und wenn der leer war, haben wir aufgehört, die Commander-Runde zu spielen.
Ja.
Nein, also präferiert sind, glaube ich, das kommt bei mir aber aus dem Turnierkontext, wenn es länger dauert als 50 Minuten, und das ist eine sehr kurze Commander-Runde, das ist mir bewusst, wenn es länger dauert als 50 Minuten, fange ich an, drüber nachzudenken, wie ich am schnellsten gewinne. Und nicht mehr dabei, wie ich den meisten Spaß aus dem Spiel bekomme. Das ist leider einfach so.
Ja.
Das ist eine innere Uhr. Das kommt von sehr, sehr vielen jahrzehntelangen Turniersachen. Das merke ich einfach.
Ja.
Weil ich halt dann merke, okay, mein Kopf geht in Overtime. Und 50 Minuten ist so mein Sweet Spot.
Ja, ich würde auch sagen, 50 Minuten, eine Stunde, das wäre so, wo ich am liebsten nach einer Runde irgendwann fertig bin. Das ist halt immer, das hängt davon ab. Ich habe, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, als ich bei Protzeit im Stream war, wir haben ja 3 Stunden eine Runde gespielt, was viel zu lang ist. Aber es ist etwas powered down, es ist Precons nur gewesen. Klar, es gibt auch stärkere Precons, die schneller gewinnen, aber wir waren jetzt auch nicht die proaktivsten Decks am Tisch. Und das ist halt schon was, wo ich im Nachhinein so denke, boah, das war mir jetzt schon ein bisschen zu lang, dann hast du auch nicht mehr die Energie, direkt im Anschluss eine weitere Runde zu spielen, weil du denkst, okay, jetzt will ich erstmal was anderes machen. Dazu kommt tatsächlich noch, dass ich letztens eine App entdeckt habe, und zwar die Commander Clock, die ich ziemlich cool finde, weil um das eben zu beschleunigen und um so ein bisschen, sag ich mal, passiven Druck reinzubringen, dass alle sich konzentriert und schnell spielen, gibt es wie so eine Schachuhr für Commander, wo jeder, glaube ich, 30 Minuten hat und dann quasi anklickt, wenn er seinen Zug hat oder immer, wenn er Priorität hat. Und ich finde das ganz nett. Ich wollte es schon mal ausprobieren, ich habe es noch nicht gemacht.
Lass uns das mal machen, wenn ich als Judge daneben sitze und dir genau sage, wann du Prios hast.
Ja, ja, okay. Man muss es nicht so krass machen.
Ich habe das mal auf einem Turnier versucht und habe das mal, weil wir das auch machen wollten, weil wir auch ein paar Leute hatten, die sehr langsam gespielt haben, deshalb immer in Overtime gegangen sind. Das war Senses Divining Top, ist echt eine langsame Karte. Und dann haben wir das wirklich mal gemacht mit einer Schachuhr. Ja. Und Junge, kriegst du auf Priorität.
Nee, klar, das ist halt das Ding, was man halt damit nicht machen möchte. Und deswegen würde ich es auch nicht so stringent halten. Also jetzt nicht so stringent wie bei Magic Online oder Magic Arena, wo jedes Mal quasi die Uhr weiterläuft oder du immer Priorität manuell wegdrücken musst. Außer, ne, der skippt irgendwie deine Sachen, wenn du auf F6 drückst oder so.
Ja, ja.
So würde ich es nicht machen, aber halt zumindest so ein bisschen im Blick zu halten, dass man nicht zu viel Zeit einnimmt. Weil meistens kriegt man es gar nicht mit als aktiver Spieler. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn jemand ein Mizzix Mastery overloadet. Weil du dann erstmal merkst, alles klar, gut, jetzt sind wir erstmal 20 Minuten hier beschäftigt.
Das und wenn du halt so eine Klappe auf dem Tisch hast. Krass, bitte? Ich finde, wie heißt diese Darkness, wo alle Kreaturen aus allen Frühtöfen bei dir unter deine Kontrolle ins Spiel zurückkommen?
Rise of the Dark Realm.
Ja, das ist der schlimmste Spell ever.
Aber eigentlich ist doch, also grundsätzlich, das Resolven kann natürlich ein bisschen dauern, aber ist das wirklich so schlimm? Weil im Endeffekt heißt es ja nicht nur aus dem Friedhof Kreaturen zu dir, alle anderen im Friedhof.
Ja, ETB. Nee, ja, okay, das ist was anderes. Nicht alle in den Friedhof, sondern alle Kreaturen aus allen Friedhöfen kommen unter deine Kontrolle ins Spiel.
Ja, okay.
Du hast tausende Enter-the-Battlefield-Effekte, weil Commander-Spieler dazu tendieren, immer alles mit Enter-the-Battlefield-Effekten zu spielen.
Fair.
Und es ist die Hölle.
Ich glaube, bei Mizzix Mastery, was mich da halt nervt, ist halt, dass es ja alle Karten oder alle Effekte kommen auf den Stack. Und du musst quasi vorher entscheiden, in welcher Reihenfolge du das resolven willst. Und das ist halt eine wirklich komplizierte Situation, weil du halt nicht ganz genau weißt, was dann passiert. Es kommt häufiger zu Problemen mit Mizzix Mastery, gerade was so Regelfragen angeht. Wir hatten, glaube ich, auch in demselben Stream mit Potzeit auch einen Fall, wo das relevant war, wie Storm gecountet wird, wenn du es von Mizzix Mastery hast. Wo wir dann unterschiedliche Meinungen hatten am Tisch und im Chat.
Wenn man nur einen Judge kennen würde, den man anrufen kann.
Das hatten wir. Wir hatten dann, ich glaube, Orca hatte dann im Discord drauf reagiert und hat dann auch das aufgeklärt, wie es dann quasi war. Aber das war halt auf jeden Fall so ein bisschen so ein Ding, wo ich immer wieder denke, okay, der Effekt lohnt sich dann auch meistens nicht, weil am Ende hat er auch nicht gewonnen damit. Und das ist halt dann sehr viel Zeit.
Aber eine Menge Zeit gefressen.
Eben. Und das ist halt so ein bisschen, ähnlich ist es halt mit extra Turns aneinander hängen. Ich finde es halt zum Beispiel bei meinem Karlak-Deck gut, weil irgendwann ist so ein bisschen klar, okay, ich habe jetzt zwar 3 Combat-Steps, aber das reicht dann auch, um das Spiel zu beenden für einen Großteil der Spieler. Und dementsprechend ist das halt so ein bisschen, ich mag es, wenn es halt auch schnell dann vorbei ist. So. Deswegen, ja, aber so eine Stunde, Pi mal Daumen, ist, glaube ich, ganz okay. Wollen wir noch eine letzte Frage machen?
Klar.
So, da haben wir von OPKOO. Der fragt, meint ihr, es müsste mal Karten gedruckt werden, die Commander-Damage rückgängig machen? Das ist eine sehr spannende Frage, weil Commander-Damage ist ja so, der quasi dafür sorgen soll, dass diese Endlos-Spiele nicht passieren. Wenn jetzt jemand sich Infinite Life gaint und dann sagt, ja, okay, ich kann jetzt hier nicht verlieren. Commander-Damage, 21 Schaden mit dem Commander als Combat-Schaden ausgeteilt, reicht, um zu verlieren. Und das hilft auch nicht bei Protection?
Nee.
Wenn man Protection hat quasi, kann man trotzdem Commander-Schaden generieren. Das heißt, Teferis Protection hilft da jetzt auch nicht so ganz. Glaubst du, dass Commander-Damage zu gut ist? Oder dass es Kartendesigns geben muss, die Commander-Damage entfernen?
Wann hast du das letzte Mal mit Commander-Damage gewonnen?
Mit Feather tatsächlich gar nicht so schwierig, aber sonst.
Vor wie lange? Einem Jahr? Zwei Jahren?
Nee, ich hab's letztes genau Mal gespielt tatsächlich, aber
aber das ist genau der Punkt. Commander Damage passiert sehr selten.
Ja.
Und ich finde es fair, wenn man hingeht und wirklich jedem Spieler am Tisch 5, 6, 7 Mal ins Gesicht boxen muss.
Ja.
Nicht physisch, ja, kartentechnisch gesehen. Und er dafür umfällt. Wenn ich auf der anderen Seite einen Spieler habe, der damit gewinnt, dass er seine Bibliothek exilt und Tassos Orakel spielt. Oder den dritten habe, der sagt, okay, ich habe jetzt 50 Millionen Tokens, jetzt gebe ich den allen plus X und Trampel, weil Kraterhof Beowulf, haha, witzig, und hau ich alle ins Gesicht. dann finde ich es auch okay, vollkommen fein, dass ich eine Strategie fahren darf, die halt mir sagt, ich muss mit einer Kreatur alle kaputt hauen.
Ja.
Und deswegen finde ich es wichtig und fair, dass es drin ist. Und ich fände es ganz, ganz, ganz schlimm, wenn man sagt, hey, wir machen Commander Damage rückgängig. Das finde ich ganz, also
ja,
das geht nicht. Das ist ähnlich wie aktuell die Möglichkeit, Embleme zu entfernen, noch nicht existiert. Mhm. Und ich finde es gar nicht so schlecht, weil für Embleme muss man meistens sehr viel aufbringen.
Ja.
Und die sind sehr, sehr anstrengend zu bekommen, meistens. Es sei denn, man spielt den neuen Kaito, keine Sage. Aber dann spielt man auch Ninjas und spielt generell sehr anstrengend.
Ja.
Und dementsprechend finde ich es schade, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt meine Elspeth Knight Errant 15 Runden lang gefühlt, gezählt 6 Runden lang geplust und habe die dann die Ulti, damit alles bei mir unzerstörbar ist, nur damit der Gegner einen Mana-Spell spielt und das wieder aufhebt. Mhm. Ja, das ist ähnlich wie bei Emblemen. Commander-Damage und Embleme sollten einfach unangetastet bleiben.
Eben. Und ich finde Fail-Safe-Mechaniken wie so jemand, also dass man einfach sagt so, hey, selbst wenn alle ein Platinum-Angel draußen haben oder irgendwelche You Can't Lose the Game. Wobei, da kommt ja Commander-Damage dann auch nicht durch, oder?
Nee.
Ah, okay. Never mind. Aber trotzdem, wenn jemand einfach keinen Schaden kriegt oder so viel Life-Gained, dass man trotzdem eine Mechanik im Format drin hat, die einfach sagt, okay, wir müssen trotzdem irgendwie Druck reinbauen, auch wenn Lebenspunkte nur eine Ressource sind oder so viele Life dazu bekommen wurde, dass es halt dass man da halt einfach nicht gewinnen kann, das finde ich halt okay.
Du müsst überlegen, sonst würden halt alle Poison spielen. Also es klingt ja, dumm, genau. Aber ich hätte ehrlich gesagt in meinem Deck irgendwas, um irgendwie Infect oder Poisons zu geben, damit ich halt zumindest so ein, okay, jetzt mache ich mal aus bei dem Spieler, der so viel Leben hat. Weil ansonsten könnte mein Urteil-Deck nicht gewinnen. Ja. Also wir würden einen kompletten Archetype im Commander zerstören, wenn das geht.
Ja, total. Und wie gesagt, es ist halt so selten Decks, wo Commander-Schaden tatsächlich relevant wird. Klar, Voltron geht auch, aber Voltron ist auch leicht zu besiegen mit Sweepern und Targeted Removal aller Formen und Farben. Von daher ist das, glaube ich, schon sehr okay. Aber das soweit zum Ask Us Anything diese Woche. Wenn ihr Fragen habt, die wir nächste Woche zum Beispiel beantworten sollen, dann schreibt es uns gerne in Ask Us Anything im Radio Ravnica Discord. Alle verlinkt in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und dementsprechend, wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun, indem ihr uns bei YouTube abonniert, wenn ihr uns liked, auch gerne bewertet bei Spotify und Co. Und vor allen Dingen auch, mittlerweile geht's kommentieren auf Spotify, was ich sehr interessant finde. Ich kriege immer wieder eine Notification,
wenn ein Kommentar
da ist. Ist auf jeden Fall ganz nett. Also gerne uns schreiben, gerne da so ein bisschen pushen, wo es denn möglich ist. Das hilft uns zu wachsen. Außerdem haben wir Social Media. Instagram und Threads sind da die Adressen. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal an Holy fürs Sponsoring dieser Folge. Und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/radioravnica und den Codes Ravnica10 bzw. Ravnica5 10% bzw. 5 Euro auf euren Ersteinkauf sparen könnt. Und ihr unterstützt uns dabei indirekt. Und auch hier nochmal der Hinweis, dass wir vom 6.12. bis 8.12. bei der Gamevasion in Hannover sind. Ihr könnt euch dafür Tickets sichern. Es wird einen ziemlich großen Trading-Card-Bereich geben mit bis zu 1000 Plätzen für Commander. Also ihr könnt euch da austoben. Wir werden da sein und gerne mit euch zocken oder signieren oder was auch immer ihr machen wolltet. Und nächste Woche gibt's da noch was von unserer Seite aus obendrauf. Also freut euch schon mal darauf. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne machen bei patreon.com/gamery. Und hier haben wir unsere Gold-Patreons: Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King, Bombarda, Lulz, Psyron, Sascha H., Simonim, Storm und Wolf und Trollforst. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank auch an dich, Marc, für das wöchentliche Dabeisein bei Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
In dem Sinne, sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder mit, was auch immer in der Magic-Welt so vor sich geht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.